von ganzem Herzen dankbar, dass ich hier sein darf, diese Tage. Und ich bin auch so dankbar für eine jede Botschaft, die wir diese Tage gehört haben. Und besonders für die letzte Botschaft. Wisst ihr, es ist Gnade, wenn wir eine klare Botschaft hören können. Besonders in der heutigen Zeit, wo alles meistens nur noch so alles klingt, man kann sowieso alles nicht so genau wissen, man kann so und so handeln und trotzdem den Willen Gottes tun. Wisst ihr, es ist Gnade, wenn wir klare Botschaften hören können. Denn wisst ihr, es wird einmal ein Tag kommen, eine Stunde, und das wird eine schreckliche Stunde sein. Das wird die Stunde sein, wenn Christus erscheint. Wisst ihr, wenn man so die Warnungen Jesu betrachtet, wo er genau über die letzte Stunde spricht, es ist manchmal so erschütternd, wenn man sich wirklich darin vertieft. Wisst ihr, wenn Jesus zum Beispiel spricht von einem schmalen Weg, dann sagt er, betont er, es sind wenige, die ihn finden. Wenn er spricht aber von diesem letzten Tag, von diesen Enttäuschten, dann sagt er, es werden viele kommen und sagen, Herr, wir haben von dir gegessen und getrunken, auf unseren Straßen hast du uns gelehrt und so weiter. Wir kennen dieses Wort und dann werde ich ihnen bekennen, ich kenne euch nicht. Weichert von mir, ihr Verfluchten. Er spricht als von vielen. Wisst ihr, es wird ein Tag sein, wo es so viele Enttäuschungen geben wird, wie die Welt noch nie gesehen hat. Und zwar solche bittere Enttäuschungen, ihr Lieben, weil es um eine Ewigkeit geht. Merkt, da kommen Menschen, die sind überzeugt. Die sind überzeugt, wir werden in den Himmel gehen. Und Jesus bekennt, ich kenne euch nicht. Wisst ihr, wenn ich so manchmal über dieses Wort nachdenke, dann erschüttert mich das. Werde ich dort bestehen oder nicht? Ihr Lieben, das ist eine ernste Frage für jeden persönlich von uns. Ich habe eine Geschichte so einmal gehört. Wisst ihr, die klingt eigentlich sehr lächerlich. Da wird vielleicht auch mancher lächeln. Aber eigentlich ist eine Geschichte zum Weinen. Aus Südamerika kam einer nach Deutschland oder nach Europa. Ich glaube nach Deutschland. Zur Weihnachtszeit. Und er hat so beobachtet, die Menschheit, wie die sich, was alles so vorgeht um die Weihnachtszeit. Und wo die Weihnachtszeit vorbei war, dann hat man ihn gefragt, na, hast du verstanden, was Weihnachten ist? Oh ja, sagt er, ich habe es verstanden. Also Weihnachten, das ist auf jeden Fall ein Tag, so war seine Erklärung ungefähr, das ist ein Tag, der gefeiert wird zu Ehren eines alten Mannes mit einem langen weißen Bart. Der war vermutlich ein Förster, weil alle mit Bäumen herumlaufen und er hat sehr geliebt einzukaufen. Das ist Weihnachten für ihn. Wisst ihr, wir können lachen darüber, aber es ist ein Bild zum Weinen. Warum ich das sage? Wenn zum Beispiel es so eine Möglichkeit oder so etwas zustande kommen würde, dass mit mir würde jemand zusammenleben, eine Zeit lang, ein Monat, ein Jahr vielleicht, der mich ganz genau beobachten würde, weil er weiß, dass ich bekenne, ein Christ zu sein. Und er würde mich ganz genau beobachten und würde die Bibel gar nicht kennen. Also wäre ein ganz neutraler Mensch und er würde jetzt einfach beobachten und würde so ein Buch schreiben. Wie ist ein Christ? Wie ist ein Christ? Und dann würde er einfach über mein Leben schreiben. Über meine Lieblingsthemen, über was ich am liebsten rede, wie ich meinen Tag beginne, was ich am Tag gerne mache und so weiter, über mein Ziel des Lebens und so weiter und so weiter. Wenn er so eine Biografie, sage ich mal, zwar nicht eine Biografie, aber so ein schreiben würde. Und ihr Lieben, dann würde man so dieses hinlegen und neben diesem Bild würde man das Evangelium hinlegen, das Leben Jesu. Wäre da eine Ähnlichkeit dazwischen oder nicht? Ihr Lieben, wenn nicht, dann ist mein Christentum nur eine Fälschung. Dann ist es nur eine Fälschung. Wisst ihr, das Wort Gottes, es ist sehr bestimmt und sehr deutlich. Das Wort Gottes, es spricht, ich will mal so einfach ein paar Bibelstellen anführen, Matthäus 5, 48, denn ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In 1. Petrus, wir haben heute gehört, denn ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr Lieben, was ist der Maßstab der Heiligkeit? Christus selbst. Wir lesen in den Briefen, der Apostel Paulus erwähnt so einen Gedanken. Jetzt ist er mir entfallen. Dort sagt er, genau, so einen Gedanken, ich weiß es nicht genau, der ganze Zusammenhang, aber der Sinn wird erwähnt, auf das wir gleich sein sollen, dem Ebenbilde seines Sohnes. Ich denke, ein mancher wird sich an dieses Wort erinnern. Christus ist dazu gekommen, auf das wir gleich sein sollen, dem Ebenbilde Christi. Ihr Lieben, und dort, am Gerichtstage, dort wird es keine Diskussionen, keine Kompromisse und gar nichts geben. Ihr Lieben, dort wird das Bild Christi stehen und sein klares Wort. Und dieses Wort wird hell leuchten. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Da, wo das Bild sich widerspiegelt, da wird der Eingang in den Himmel bereit sein. Und wisst ihr, ich möchte heute so etwas eingehender einen Gedanken betrachten, und zwar der Weg zur Heiligung. Ich betone es besonders, einen Weg zur Heiligung. Wisst ihr, ich bekenne, oder ich sage, ich bin bekehrt. Dann sage ich vielleicht, ja, ich bin geheiligt. Ich möchte mal ganz konkret fragen, was bedeutet das für dich? Nicht die Theorie. Wir lieben die Theorie, die können wir gut im Kopf besitzen. Heiligung, das ist, wenn ich von der Erbsünde befreit bin, und das ist bei mir passiert. Praktisch im Leben, was hat mir die Bekehrung gebracht? Was hat sie in meinem Leben bewirkt? Weiter, was hat die Heiligung praktisch in meinem Leben bewirkt? Hat sie etwas bewirkt oder nicht? Und da möchte ich dieses Wort, was schon vorgelesen wurde, Johannes, das 17. Kapitel, ich möchte das nicht nochmal wieder vorlesen. Johannes 17, vom 13. bis zum 19. Vers, auf diesen Versen möchte ich besonders stehen bleiben. Und zwar das Erste, das ist der Gedanke, Jesus spricht hier von den Jüngern. Er betet für sie, heilige sie. Und wisst ihr, das Entscheidende von allem ist, welche Stellung hat Christus mir gegenüber, weil er es ist, der mich erlöst und mich heiligt. Kein Mensch, kein Prediger, auch keine Gemeinde. Ihr Lieben, Christus selbst, er alleine, vor ihm stehe ich. Und nun sehen wir Menschen, für die Jesus betet, heilige sie. Und der erste Gedanke, auf dem ich besonders stehen bleiben möchte, das Zeugnis, welches Jesus von diesen Menschen gibt, für die er betet, heilige sie. Das ist wichtig. Ihr Lieben, weil nur dann stehe ich da, ich sag mal, auf dem Punkt, wo ich ganz sicher zur Heiligung voranschreiten kann. Und er sagt, dieses Zeugnis von ihnen, sie sind nicht von dieser Welt. Wie? So wie ich nicht von dieser Welt bin. Ihr Lieben, wir haben so manche Gedanken gehört, diese Tage, manche deutliche, manche klare Gedanken über die Welt. Und da wurden so verschiedene Beispiele angeführt. Und diesen Katalog kann man viel weiter erweitern. Ihr Lieben, doch nach welchem Maßstab, wie frei bin ich von der Welt? Christus spricht hier einen Maßstab, so frei, wie ich bin. Ihr Lieben, das ist die klare Grundlage, wenn ich überhaupt sichere Schritte zur Heiligung tun möchte. Wenn ich nicht so frei bin von dieser Welt wie Jesus Christus, ihr Lieben, dann betet Jesus für mich gar nicht, heilige sie. Nun, was bedeutet es? Wie war Christus nicht von dieser Welt? Er ist der Maßstab. Ihr Lieben, Kein anderer. Und ich möchte einfach etwas offener werden. Versetzen wir uns mal in die Zeit vor 2000 Jahren. Oder ich möchte es anders vielleicht nennen. Christus würde jetzt auf die Erde kommen als Retter der Welt. Jetzt, in dieser Zeit. Würde sozusagen seine ungefähr 33 Jahre hier auf der Erde verbringen. Also das Evangelium würde jetzt Wirklichkeit sein. So, jetzt versammelt ihr euch als Jugend. Einen Samstag, wir wollen Snowboard fahren. Mieten einen Bus, fahren in die Berge, Snowboard fahren. Würde jemand hingehen zu Jesus und die fragen, kommst du mit? Wir wollen, dass du auch Snowboard fährst. Oder wir wollen heute einen Abend verbringen, wir wollen Fußball spielen. Würde jemand wagen, zu Jesus hinzugehen und sagen, Jesus, kommst du mit? Wir wollen, dass du auch mit uns Fußball spielst. Wisst ihr, ich möchte hier keine direkten Antworten geben. Wenn ich auch gefragt werde, ist das Sünde, ist das verboten, ich werde darauf keine Antworten geben. Ich möchte nur fragen, würde Jesus da mitspielen? Wisst ihr, ich denke, es wird ziemlich eindeutig die Antwort bei jedem persönlich ausfallen. Wenn jemand da ist, der in seinem Herzen wagt, überhaupt so zu denken, warum nicht? Wenn einer solch eine niedrige Vorstellung über den heiligen Sohn Gottes hat, dann möchte ich als schwaches Bild davon sagen, ich denke, ein mancher hat gelesen wahrscheinlich, dass die Biografie von Samuel Morris, es wurde schon, ich meine, am Sonntag wurde das erwähnt. Wer es nicht gelesen hat und wer es auch gelesen hat, ich möchte raten, einem jeden persönlich, nimmt ein paar Stunden Zeit und liest es einfach durch, dieses Büchlein. Und dann unter diesem Eindruck von diesem Büchlein, stellt euch mal die Frage, würde der jetzt Samuel Morris mit uns mitgehen? Ich bin überzeugt, wer aufrichtigen Herzens ist, der wird sagen, nein, er wird nicht mitgehen. Ihr Lieben, warum nicht? Warum würde Jesus nicht mitgehen? Meint ihr, Samuel Morris, er würde so in Angst sein, nein, ich habe Angst, da mitzugehen, weil sonst tue ich ein Unrecht vor Gott. Nie im Leben. Niemals. Ihn würde nicht im geringsten verlangen danach. Warum? Dieser arme Negerknabe, der das Privileg nicht hatte, wie die meisten von uns, von Kindheit auf die Bibel in der Hand zu halten, täglich vielleicht bei der Andacht beizuwohnen und so weiter und so fort. Der hatte das nicht. Aber wo der Christus erkannt hat, der ist für ihn so teuer geworden, dass er bereit war, von Afrika nach Amerika zu fahren, um mehr vom Heiligen Geist zu hören. Und dann dieser Prediger, der so auch von Gott gebraucht war und nun wollte er so etwas Gutes tun, diesem Negerknaben. Er wollte ihn natürlich nicht überhäufen damit geistlichen Dingen. Hat's gut gemeint und fährt durch New York und zeigt ihm die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und ich sage, nee, dieser unscheinbare Negerknabe, er beugt sich nieder in dieser Kutsche und fängt an zu beten. Herr, ich bin extra von Afrika hierher gekommen, um vom Heiligen Geist mehr zu hören. Und dieser Prediger erzählt mir von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten hier. Und dann hat er Gott gebetet, Herr, mach es so, dass sein Mund nie wieder etwas anderes redet als nur über dich. Stefan Meri. Er sagt, er war so beschämt und so erschüttert durch dieses Gebet von diesem unscheinbaren Negerknaben. Ihr Lieben, was ist an dieser Gesinnung anders? Wie war Jesus nicht von dieser Welt? Was kennzeichnet sein Leben? Wenn wir so betrachten das Leben Jesu, dann werden wir können wir auf sein Leben einen Stempel setzen. Und dieser Stempel, der besteht in diesen Worten, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ihr Lieben, davon war sein Alltag erfüllt. Das war sein Leben. Wir finden Worte, wo er zum Beispiel eine Volksmenge sah, dann sah er die Volksmenge an und dann heißt es, es jammerte ihn. denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Wir sehen, wo Jesus vor der Stadt Jerusalem stand. Da waren die prächtigen Gebäude und Jesus weint, bitterlich weint. Warum? Er sah die Menschen verloren gehen. Er ist gekommen, zu suchen, die verloren gehen und sie zu retten. Ihr Lieben, wie begann bei Jesus der Alltag? Als er morgens aufstand, dann wollte er nur eines. Er wollte zum Vater, alleine mit ihm sein. Es heißt an einer Stelle, dass Jesus verbrachte den Tag im Tempel, die Nacht verbrachte er auf dem Ölberg. Das war das Leben Jesu. Ihr Lieben, das kennzeichnet ihn durch und durch. Wir werden dann später noch näher darauf eingehen. Und wenn ihr das alles so betrachtet, wisst ihr, dann wird ein mancher sagen, ja Moment, die Jünger, sie hatten noch weit nicht diese Gesinnung, wie Jesus sie hatte. Gewiss. Als Jesus auf dem Ölberg stand und die Stadt Jerusalem anblickte und weinte, er weinte, als die Jünger ihm zeigten auf diese prächtigen Gebäude. Die Jünger sahen die prächtigen Gebäude, Jesus weinte bitterlich. Gewiss, es fehlte noch vieles an der Gesinnung. Doch eines war an den Jüngern. Und wisst ihr, sie sind Schritt für Schritt mit Jesus mitgegangen. Obwohl sie ihn oft nicht verstanden haben, aber da, wo Jesus war, da wollten sie sein und nicht anderswo. Es gab Situationen, wisst ihr, wo die Menge sich geschieden hat. Und die waren nicht selten. Eine davon, die besonders hart war, die wird uns in Johannes 6 beschrieben. Jesus wollte nie Massen hinter sich herziehen. Das war nie sein Beweggrund. Er wollte Echtheit, wahre Echtheit haben, sonst nichts. Und wir sehen in Johannes 6, da heißt es, dass einige, die mit ihm gingen, gingen nicht mehr mit ihm. Sie sagten, das ist eine harte Botschaft, wer kann sie hören? Jesus, er hat nicht versucht, sie zurückzuhalten. Halt, Moment, er hat mich falsch verstanden. Vielleicht habe ich mich zu scharf ausgesprochen. Er hat seine Jünger gefragt, wollt ihr auch gehen? Ihr Lieben, Jesus sucht eine bewährte Echtheit. Und wir sehen, Petrus, mit Sicherheit konnte er vieles noch nicht verstehen. Das sehen wir immer wieder im Evangelium. Aber wir sehen, sie stehen da und Petrus sagt, Herr, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. So mit anderen Worten, auch wenn ich das nicht verstehe, warum du jetzt gerade so handelst, ich kann es nicht verstehen, Herr, aber ich bleibe bei dir. Und ihr Lieben, wie frei bin ich von dieser Welt? Wenn ich ganz aufrichtig zu mir selbst bin, wisst ihr, worüber rede ich gerne? Ich möchte mal so einfach praktisch ins Leben hineingehen. Worüber rede ich gerne? Habe ich ein Auto gekauft, das hat 100 PS. Meine Gedanken gehen schon weiter. Am liebsten wäre es, wenn es 130 wäre. Das Auto sieht ja schon schön aus, aber wenn ich einen Spoiler hinten dran mache, dann wird es noch schöner aussehen. Ist das Realität? Ihr Lieben, wenn das für mein Leben Realität ist, von welcher Welt bin ich? Von dieser oder von jener? Welche Gesinnung trage ich in meinem Herzen? Die himmlische oder die irdische Gesinnung? Was bewegt mein Herz, wenn ich morgens früh aufwache? Ihr Lieben, womit ist meine Gesinnung erfüllt? Ist mein Verlangen, alleine mit Gott zu sein, mit ihm in der Stille? Oder beginnt der Tag mit Scherz und Spaß, mit Dummheiten, mit allem Möglichen, Und irgendwann muss man die Bibel auch lesen zur Andacht und beten. Ihr Lieben, ist so mein Alltag, beginnt so mein Tag. Wisst ihr, ihr Lieben, ist da eine Ähnlichkeit zwischen meinem Leben und Christus zu sehen oder nicht? Wir kommen zusammen als Jungs. Und da geht es so interessant zu. Jeder erzählt was. Und dann kommen wir da, ein beliebtes Thema, oft Fußball. Da wird über den Fußball erzählt. Der hat, weißt du, wie der gut gespielt hat. Und der, die Fans. Ich bin ein Fan von dem oder von dem anderen. Weißt du, wie der gut gespielt hat? Ist mir auch einmal der Gedanke gekommen, dass dieser Fußballer, den ich jetzt so groß rühme, dass wenn er morgen stirbt, dass er auf ewig in der Hölle sein wird. Ist mir der Gedanke einmal gekommen. Aber ich nenne mich Nachfolger Christi. Ihr Lieben, das Leben Christi war gekennzeichnet von dem Stempel, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Ich kann gleichgültige Reden führen, über Fußballer und Boxer erzählen, alles Mögliche, ohne Gewissensbisse. Und abends kann ich die Bibel ruhig ein Kapitel durchlesen, ins Gebet gehen und dann mich schlafen legen. Ich bin ja ein Christ. Ohne Gewissensbisse über die Reden, die ich führe. Und dabei, dass ich vielleicht in einem anderen noch ein Verlangen erwecke, ja, denn das möchte ich, das nächste Fußballspiel möchte ich unbedingt ansehen. Ihr Lieben, ist das Christentum? Ist da eine Ähnlichkeit zwischen mir und Christus zu sehen? Ganz aufrichtig. Wie gehe ich mit dem Geld um, das Gott mir anvertraut hat? Ich habe ein Zeugnis gehört. Mich hat das, muss ich sagen, tief bewegt. Das hat ein Bruder erzählt, das war Bruder Nims. Er hat das erzählt von einer alten Schwester. Und er sagt, ich kann jetzt vielleicht so nicht ganz genau das erzählen, manche Geschwister haben das vielleicht schon gehört und wissen das besser. Aber so wie ich das mitbekommen habe, wo er unterwegs war auf die Mission nach Mexiko, dann musste er oder wollte er auch unterwegs zu dieser Schwester reinfahren, die waren eng verbunden mit ihr. Und dann haben so Brüder ihm Geld mitgegeben für diese Schwester und haben gesagt, wir haben gehört, dass die Schwester auf ihre alten Tage noch arbeiten geht. Und er hat so viel getan und so viel sich aufgeopfert in ihrem Leben, hat ihr Leben im Dienste des Herrn verbracht, war nie verheiratet. Und gib ihr dieses Geld und sagte, sie soll nicht mehr arbeiten. Naja, der hat das Geld genommen, wollte treu seine Pflicht erfüllen. Ist zu dieser Schwester gekommen, dann hat die Schwester ihn zu sich ins Zimmer reingerufen, hat die Schublade aufgemacht, hat ein Kuvert rausgeholt mit Geld und hat ihm gereicht und hat gesagt, das ist für die Mission nach Mexiko. Der Bruder sagt, ich war so erschüttert. Ich habe gesagt, Schwester, ich kann das Geld nicht nehmen. Ich bin gekommen, ich bin extra gesandt worden, um dir Geld zu bringen. Die hat gesagt, ich brauche kein Geld. Ich habe jahrelang gebetet für dieses Land. Dass Gott jemand dorthin sendet und Gott mein Gebet erhört. Sie ist extra arbeiten gegangen, um Geld zu verdienen, damit sie etwas für die Mission nach Mexiko tun kann. Es wurde diese Tage der Gedanke von der Seelenwürde erwähnt. Kenne ich das aus meinem Leben, was das ist, eine Würde für die Seelen zu haben? Ich habe schon ein komfortables Auto, aber besser wäre es, wenn es ein bisschen schöner aussehen würde. Da gebe ich vielleicht 3.000 mehr lieber aus. Wie viel Geld, wie viele Tausende werden auf Hochzeiten in den Wind hinausgeworfen? Lieben, wenn man das ganze hinausgeworfene Geld von den Hochzeiten von Deutschland zusammennehmen würde, ihr Lieben, da könnte man wahrscheinlich mehrere berufene, von Gott berufene Prediger freimachen, dass sie im vollen Dienst des Herrn stehen können. Aber dafür hat man kein Geld. Wozu denn? Wir wollen schließlich genießen das Leben. Ich möchte noch einen Punkt besonders betonen. Ich möchte alles Weitere jedem persönlich überlassen. Es wurde diese Tage nicht nur einmal ein Bibelvers angeführt, den möchte ich noch mal uns vorlesen aus Matthäus 18. Der 6. und 7. Vers, Matthäus 18, 6 und 7. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jene Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Ich habe in der Schlachterübersetzung gelesen. Die Lutherübersetzung sagt Verführung, glaube ich. Es wurde schon mehrmals dieser Vers heute angeführt. Wisst ihr, gibt es noch einmal irgendwo im Evangelium, wo Jesus so hart über eine Sünde sich ausspricht? Wer einem, sagt er, eine Verführung zur Sünde wird, wer einen Anstoß zur Sünde gibt, da sagt Jesus, für den Menschen wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt wird und er ins Meer versenkt wird, als am tiefsten ist. Wisst ihr, wie schwer ein Mühlstein ist? Er ist ein paar Tonnen schwer. So mit anderen Worten wollte Jesus sagen, wenn du dazu lebst auf dieser Erde, um dem anderen einen Anlass zur Sünde zu geben, so wäre es für dich besser, du würdest hier gar nicht leben. Weil du dienst nur noch dazu, dass Menschen noch tiefer ins Verderben stürzen. Wie sieht es in meinem Leben aus? Wir haben heute auch gehört diesen Vers. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat mit ihr schon die Sünde begangen, Ehebruch begangen in seinem Herzen. Nun möchte ich etwas offener das weibliche Geschlecht ansprechen. Du gehst auf den Strand, badest, genießt das Wasser, geht ja wohl. Ein Mann liegt da, beobachtet dich. Wisst ihr, er badet in Sünden in diesem Augenblick. Er schaut dich an, genießt deinen halbnackten Körper. Er badet in Sünden, häuft sich Schulden auf vor Gott, gewaltig. Doch weißt du, schuld bist du daran. Dem Worte Jesu gemäß wäre es besser, dass ein Mühlstein an deinen Hals gehängt wird und du ersäuft wärst im Meer, das am tiefsten ist. Ihr Lieben, ist das Wort zu hart? Gott sei Dank, dass es das Wort Jesu ist, nicht eines Menschen Wort. Ihr Lieben, bin ich mir bewusst diesen Ernstes, was das bedeutet, frei von dieser Welt zu sein? Leuchtet das Wort Jesu klar aus meinem Leben heraus? Was ist das Treiben dieser Welt? Wisst ihr, wenn wir so im Vergleich wollen sehen, wenn Jesus hier spricht von seinen Jüngern, die nicht von dieser Welt waren, so wie er nicht von dieser Welt war. Dann möchte ich so sagen, wisst ihr, die göttlichen und die teuflischen Dinge, zwischen denen ist so ein Unterschied wie zwischen Himmel und Hölle. Da gibt es keine Ähnlichkeit, da gibt es nicht irgendwie, dass man die verwechseln könnte. Und wie Jesus spricht von einem Zustand, wo ich von dieser Welt oder wo ich nicht von dieser Welt bin, ihr Lieben, dann ist da so klarer Unterschied dazwischen, wie zwischen Himmel und Erde. Da gibt es keine Verwechslung, das ist nicht irgendwie ähnlich. So, nicht so ganz schlimm, aber nein, das ist was ganz anderes. Und ihr Lieben, was ist denn das Treiben dieser Welt in dieser Hinsicht? Bei meiner Frau in der Kinderbetreuung, da war ein Mädchen. Das waren noch keine 3 Jahre alt, das war 2, 2,5 Jahre alt. Und das war am Anfang eine furchtbar schwere Zeit für sie. Das war so ein unerzogenes Kind, ich habe noch nie so eins gesehen bis dahin. Verdorben, ungehorsam, den eigenen Willen durchgesetzt, das war ein Herr im Haus bei den Eltern. Dann steht sie auf einmal da. Ich weiß nicht, ob sie sich an den Spiegel gestellt oder einfach so, mit 2,5 Jahren, steht sie, zeigt so hin und sagt, ich muss mich ein bisschen, не накраситься надо, auf Russisch hat sie gesagt, ich muss mich ein bisschen schminken. Von dieser frühesten Kindheit wird die Sünde hineingeprägt in die Herzen. Ihr Lieben, wovon ist diese Welt erfüllt? Ganz gewaltig von der Mode der Frau. Davon reden die Zeitschriften. Du kannst fast in keinem Laden mehr reingehen, wo nicht irgendwo eine Theke ist, erfüllt mit allen möglichen Mode der Frauen. Du fährst durch Straßen und da werden repräsentiert die Moden der Frauen. Ihr Lieben, so ist die Welt. Nur noch darauf bedacht, irgendwie sich so zu machen, damit ich dem anderen Geschlecht ein bisschen mehr gefalle. Egal wie, da werden manchmal die törichtsten Dinge gemacht. Werden Operationen durchgeführt. Irgendwie, ich möchte mehr gefallen dem anderen Geschlecht. So ist die Welt. Das ist die Gesinnung der Welt. Nun, ich möchte fragen, was ist denn die Gesinnung, die vom Himmel herabkommt dann? Sie ist nicht ähnlich. Das muss mir klar werden. Sie ist nicht ähnlich, sie ist ganz anders, genau das Gegenteil. Wenn die Gesinnung, ich möchte jetzt im Vergleich hinstellen, ein Mädchen oder eine Frau, die frei ist von dieser Welt, die von jener Welt ist, möchte ich so das nennen, und ein Mädchen, das von dieser Welt ist. Wenn ein Mädchen, das von dieser Welt ist, darum besorgt ist, dem anderen Geschlecht irgendwie zu gefallen, und mehr, so ist die himmlische Gesinnung bei dem anderen ein Wunsch, so keusch zu wandern, dass nicht auch einer irgendwie auf den Gedanken kommt, mich anzurühren. Ich möchte so sagen, weißt du, wenn ein Mann, der, sag ich mal so, lustbewegt ist und nach einer Belustigung sucht und besonders so darauf aus ist, auf Frauen zu schauen, wenn er auf dich schaut und sagen muss, sie ist unantastbar, dann wohl dir, dann ist das ein keuscher Wandel. Ihr Lieben, das ist eine Gesinnung des Himmels, die Keuschheit, das ist eine himmlische Frucht. Wenn ich die in meinem Herzen trage, dann ist in meinem Herzen jetzt als Mädchen, dann erfüllt mein Herz ein Verlangen. Herr, lass mich so wandern. Lass mich so anziehen. Lass mich so mich verhalten, dass ich keinen Anlass, auch nicht den geringsten, nicht gebe jemand, auch nur auf einen sündlichen Gedanken zu kommen. Die Menschen werden sowieso auf sündliche Gedanken kommen. Der Teufel, der schläft nie. Auch wenn ich einen heiligen Wandel führe, doch wehe mir, wenn ich dazu Anlass gebe. Ich möchte ganz direkt fragen, wenn du dich schminkst, wenn du deine Augenbrauen zupfst, wenn du dich dein Gesicht mit Make-up einschmierst, wenn du aus deinen Haaren versuchst, alle möglichen Frisuren zu machen, wenn deine Röcke immer kürzer und kürzer werden, was ist der Beweggrund des Herzens? Ein reiner, keuscher Wandel ist dieser Beweggrund. Erfüllt mein Herz dann ein Verlangen, so zu wandeln, dass ich nein, nur nicht jemand einen Anlass zur Sünde gebe? Ist dies der Beweggrund? Wenn nicht, dann ist es die Gesinnung dieser Welt. Ihr Lieben, das Wort Gottes, es scheidet klar und deutlich. Da gibt es keine Vermengung. Es geht um die Gesinnung des Herzens. Es geht nicht darum, äußerlich einen ordentlichen Christ zusammenzubasteln. Das ist kein Christentum. Es geht um die Gesinnung des Herzens. Welche Gesinnung trage ich in meinem Herzen? Wieso manches Mal hört man dann solche Ausdrücke, was ist daran so Schlimmes? Ich bin daran gar nicht gebunden. Probier mal davon loszuwerden, dann wirst du merken, wie du daran gebunden bist. Vielleicht hat mancher gelesen, dieses Traktat, seine Niagara-Fälle. Dort wird berichtet von einem Fall, wie an den Niagara-Fällen Zuschauer waren. Und dann plötzlich wurden die Zuschauer, und es war im Winter, sie waren plötzlich erschüttert über einen herzzerreißenden Schrei. Und dann plötzlich haben sie gesehen, wie in der Strömung irgendein totes Tier die Strömung zum Wasserfall führt. Und in diesem Tier, praktisch an dieses Tier gefesselt, ist ein Adler. Und das war so, die Strömung hat dieses Tier mitgenommen. War das tot oder? Weiß ich jetzt nicht, wodurch das jetzt getötet wurde. Auf jeden Fall ein Adler, der hat sich herabgelassen auf dieses Tier, hat mit den Krallen festgepackt und dann hat es gefressen. Und merkte dabei nicht, wie das eiskalte Wasser ständig auf seine Krallen, auf das Fleisch gespritzt ist und seine Krallen sind festgefroren im Fleisch. Und plötzlich, wo er merkte, dass sie sich nähern dem Fall, dann wollte er sich lösen und dann merkte er, es war zu spät. Ein furchtbarer Schrei, aber er ist dort mit diesem Opfer, welches ihn so angezogen hat, so angefesselt, mit diesem Opfer musste er sein Leben lassen, hinuntergestürzt. Wisst ihr, ich kann viele Dinge in meinem Leben aufs Gewohnheit tun und sagen, was ist daran so schlimm? Ich möchte sagen, dann geh auf den Ursprung. Warum hast du das angefangen zu tun? Ich möchte mal ganz praktisch wiederum bei diesem Thema bleiben. Wenn du früher längere Röcke angezogen hast und nun kürzere anziehst, warum? Was hat dich dazu bewegt? Heute sagst du vielleicht, ich mache das schon jahrelang. Probier mal das andersrum. Probier mal jetzt wieder solche Röcke. Wenn du früher keusche Röcke angezogen hast, probier mal das wieder zu tun. Du wirst merken, dass du gebunden bist. Wisst ihr, ihr Lieben, lasst uns ernst die Frage stellen, bin ich von dieser Welt oder bin ich nicht von dieser Welt? Womit ist meine Gesinnung erfüllt? Ganz aufrichtig, jeder für sich persönlich. Ihr Lieben, wir haben es mit Gott zu tun, jeder persönlich. Und deshalb die Antwort muss zwischen mir und Gott fallen. Ganz aufrichtig. Ein Kind Gottes kann manches aus mangelnder Erkenntnis verkehrt tun. Und das muss vielleicht klarere Belehrung hören, muss vielleicht Vorbilder anderer Kinder Gottes sehen und so weiter, um zum tieferen Licht geführt zu werden. Doch ich möchte sagen, diese Gesinnung, diese heilige Gesinnung der Keuschheit, die wird bei der Wiedergeburt ins Herz hineingepflanzt. Als ein Same. Der muss entwickelt werden, aber der wird dort hineingepflanzt. Wenn ich so gleich mal als Beispiel jetzt einen Zustand, einen, der die Wiedergeburt erfahren hat. Jetzt hat er sich bekehrt. Wisst ihr, so ganz natürliche Dinge, die auf einmal in seinem Herzen vorgehen. Wenn da die Möglichkeit da ist, da wird irgendwie, kommt er dann an diesem Abend, wo er sich jetzt bekehrt hat, von Herzen bekehrt, nun sind ihm, hat Gott ihm seine Sünden vergeben und nun kommt er in eine Gemeinschaft, wo über das Geistliche gesprochen wird. Und er fühlt sich so wohl auf einmal. Warum denn? Ihr Lieben, weil der Same der Geistlichkeit schon hineingestreut ist ins Herz. Und wenn er in dieser Gesellschaft bleibt, dann wird er ganz schnell rasche Fortschritte im geistlichen Leben machen. Oder wie oft ist so ein klares Bild zu sehen, einer hat sich von Herzen bekehrt und das Erste, ein Verlangen, ich möchte, dass der andere auch zur Erlösung kommt. Und ihr Lieben, wenn er in eine Gesellschaft kommt, wo wirklich diese Gesinnung, die Rettergesinnung herrscht, das wird rasche Fortschritte nehmen. Wenn aber solch ein Neubekehrter in eine Gesellschaft kommt, wo an dem Abend, wo er sich bekehrt hat, der Abend verbracht wird mit Dummheiten und Gelächter, ihr Lieben, dann wird das für ihn bald ein normales Christentum. Aber das Leben aus Gott verliert er. Nun, ihr Lieben, ich möchte weitergehen. Der Gedanke, der mir eigentlich da auf dem Herzen heute liegt, der Weg zur Heiligung. Und als erste klare Voraussetzung, frei von dieser Welt. Nicht von dieser Welt. Und da muss ich ganz aufrichtig zu mir sein. Wenn in meinem Herzen ein Widerstreben ist, nein, so werde ich auf gar keinen Fall leben und so weiter. Wisst ihr, dann möchte ich sagen, dann wird der weitere Weg, den wir uns betrachten werden, auch gar nicht verständlich sein. Wir sehen, Heiligung ist eine Erfahrung, die das Leben gründlichst verändert. Nun möchte ich besonders uns das an diesem Beispiel, am Beispiel von Apostel Petrus zeigen, der Weg zur Heiligung. Ich glaube, dass das Wort Gottes besonders, dass Gott besonders dafür gesorgt hat, dass uns ein Beispiel in der Schrift hinterlassen wird, wo ein klarer Weg gezeigt wird. Und da ist besonders Petrus ein leuchtendes Beispiel dafür. Das muss nicht so hundertprozentig so sein, wird auch bei keinem so sein wie bei ihm. Doch der Weg, er ist derselbe. Als Petrus in Markus 5 wird uns berichtet, dass Petrus von seiner Bekehrung, als er Jesus begegnete und er vor Jesus niedergefallen ist, Markus Kapitel 5, ist er niedergefallen vor Jesus und hat bekannt, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. In Reue hat er Buße getan vor Jesus und wir sehen, Jesus, er spricht zu ihm ein Wort. Fürchte dich nicht, von nun an sollst du ein Menschenfischer werden. Und dann sprach er zu ihm folgende nach. Und möchte ich fragen, wie meint ihr, wo ist der Zeitpunkt, wo Petrus in Wirklichkeit ein Menschenfischer geworden ist? Ich glaube, wer die Schrift kennt, der wird eindeutig sagen, am Pfingsttage. Wohl hat ihn der Herr auch davor ausgesandt und davor hat er auch den Willen Gottes getan. Doch am Pfingsttage, da sehen wir klar und deutlich, er ist ein Menschenfischer geworden. Das Wort ist in Erfüllung gegangen. Warum erst da? Warum, wenn das der Plan Gottes ist, den Menschen zu heiligen, warum macht er das nicht gleich bei der Bekehrung? Wenn er sein Wille ist, dann soll er es doch gleich tun. Erst da. Und das sehen wir, werden wir gleich so an manchen Beispielen von Petrus sehen, als er, wo erst da, wo ein Mensch in diesem klaren Stand dasteht, dass er frei ist von dieser Welt, dass er nicht von dieser Welt ist, wo das Herz nur ein Verlangen erfüllt, wirklich treu den Willen Gottes zu tun, diesen Spuren Jesu zu folgen, ein Retter der Menschheit zu sein. Da zu sein, um wirklich für die Seelenrettung das ganze Leben zu opfern. Wo diese Gesinnung Jesu mein Herz erfüllt, wo ich so frei bin von dieser Welt. Ihr Lieben, erst da wird es mir dann wirklich ernst, mit ganzem Herzen, mit ganzem Ernst, das Wort Gottes zu erfüllen. Und wenn ich da plötzlich jetzt mit diesem Verlangen erfüllt bin, dann kommt der Punkt. Und dann möchte ich so bezeichnen als etwas, auf dem Weg zur Heiligung, wo ich die Heiligung sonst nie erleben werde, die Erkenntnis des alten Menschen, der verdorbenen Natur. Wenn diese Erkenntnis nicht kommt, dann werde ich auch nie die Heiligung erleben. Wodurch kommt diese Erkenntnis? Ihr Lieben, da, wo nun mein Herz brennt mit dem Verlangen, den Willen Gottes von ganzem Herzen zu tun, das Wort Gottes wirklich zu erfüllen, da merke ich auf einmal, dass in meinem Inneren ein Feind ist, der mich ständig daran hindert. Wir sehen, dass Petrus dasteht und Jesus spricht von seinem Leiden. Und Petrus kann das nicht verstehen, nimmt ihn zur Seite und sagt, Herr, das widerfahre dir auf gar keinen Fall. Wir sehen, Jesus muss ihm hart antworten, geh hinter mich, du Satan. Ich glaube, für Petrus war das ein harter Schlag, solch eine Botschaft von Jesus zu hören. Als Jesus diesen Fall, den wir schon angeführt haben, als er stand auf dem Ölberg vor der Stadt Jerusalem, sind die Jünger gekommen und haben ihm gezeigt auf die prächtigen Gebäude. Und Jesus weint bitterlich. Wie meint ihr, wie ging es da den Jüngern danach? Waren sie fröhlich und glücklich? Irgendwie ist Jesus komisch. Ganz nicht standardmäßig. Er soll doch schauen, wie schön diese prächtigen Gebäude sind. Niemals. Sie waren überführt von diesen Tränen Jesu. Nun merke ich in meinem Leben etwas, wo ich eigentlich mit dem Wunsch erfüllt bin, wirklich einen heiligen Wandel zu führen, wirklich einen Wandel zu führen, der einzig und allein zur Rettung der Menschheit da dienen soll. Und kommen Situationen, wo ich auf einmal merke, dass ich so einen, irgendwie, ich merkte das gar nicht, aber ich bin so gleichgültig in ein Gespräch hineingekommen, über alle möglichen unnötigen irdischen Dinge erzählt, wo gar nicht nötig sind. Ich rede nicht davon, von einem Fanatismus, wo mich jemand fragt, was hast du für ein Auto, so weil er da wissen möchte, und ich sage, ich rede über diese Dinge nicht. Ich rede nicht von einem Fanatismus. Wir leben ganz realistisch in dieser Welt, wo wir unsere Pflichten zu tun haben. Und wo ich ein Berufsleben habe und wo ich auch ein Auto habe, welches ich manchmal reparieren muss und so weiter. Das ist unser Leben. Ich rede von Dingen. Ist es wirklich nötig? Oder ist es nur noch meine innere Lust? Und plötzlich merke ich, wie ich auf einmal in ein Gespräch hineingeraten bin und wo das Gespräch zu Ende ist, dann abends sitze ich mit dem Wort Gottes und der Geist Gottes straft mich. Der Geist Gottes straft mich. Wie hast du die Zeit verbracht? Hast du deine Zunge zur Ehre Gottes heute gebraucht? Hast du nicht gesehen, dass mit den Menschen, vielleicht waren sie aus der Welt, und dass du mit ihnen so gleichgültig geredet hast, hast du nicht gesehen, dass sie verloren gehen? Das Gewissen straft mich, und plötzlich ich merke, da ist etwas in mir, das hindert mich, Gott zu dienen. Ich möchte von Herzen, ich möchte das nicht haben. Ich möchte solche leeren Gespräche nicht haben. Aber irgendwie ist es rausgekommen, ich habe es gar nicht so bemerkt, wie das gekommen ist. Das sind Augenblicke, wo der Geist Gottes mir zeigt, dass etwas in meinem Herzen ist, das mich hindert, ihm von Herzen zu dienen. Ich möchte es, und das ist mein brennender Wunsch, aber da hindert mich etwas. Oder besonders möchte ich diesen Gedanken noch betonen, wenn ich so besonders betone und erwähne von einem Weg zur Heiligung, dann möchte ich damit ausschließen, diese Vorstellung von einem langen, langen Weg, auf gar keinen Fall. Das Wort Gottes kennt keine Zeit. Man kann den Weg von der wahren Erlösung, oder ich möchte so sagen, von diesem Zustand, wo ich frei bin von der Welt, bis zur Heiligung, nicht in Zeit bestimmen, sondern nachdem. Es hängt vieles von meinem Eifer ab. Es hängt vieles von der Erkenntnis auch ab, die ich besitze. Es hängt auch vieles ab von den klaren Botschaften, die ich höre oder nicht höre und so weiter. Man kann es nicht bestimmen, ob es Tage, Wochen, Monate oder Jahre sind. Ihr Lieben, entscheidend ist, dass ich die Erfahrung mache. Das ist wichtig. Und wir sehen besonders so bei den Jüngern Jesu, möchte ich vielleicht noch diesen Fall erwähnen, als Johannes und Jakobus oder als Jesus mit seinen Jüngern gingen, dann wollten sie in ein Dorf reingehen und die Bewohner haben Jesus nicht angenommen. Und wir sehen, Jakobus und Johannes sind so entrüstet, dass sie auf einmal dann sagen, Herr, lass uns, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, wie Elia getan hat. Und wir sehen, Jesus hält sie an. Sagt, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Wisst ihr, das ist der nächste Punkt. Wenn mein Herz, wenn ich nun wirklich mit diesem Eifer erfüllt bin, wirklich Gott zu dienen, nicht halb der Welt und halb Gott, halb meine Lüsten und halb da so sein, wie Jesus auch war. Nein, mit ganzem Herzen, so wie Jesus zu suchen und selig zu machen, das verloren ist, der ganze Sinn meines Lebens. Wenn das meine Gesinnung ist, wisst ihr, da wird manches Mal, wenn ich sehe, welch eine Gleichgültigkeit, welch eine Halbherzigkeit, welch eine Gottlosigkeit oder der Christenheit herrscht. Ihr Lieben, da wird manches Mal in meinem Herzen solch ein Eifer entbrennen. Wie können die nur so handeln? So mit anderen Worten gesprochen, wie Jakobus und Johannes, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Welch eine Schande bringen sie auf deinen Namen? Ich kann mich erinnern an solche Erfahrung. Bin ich nach Hause gekommen einmal, bin ins Gebet gegangen. In solch einem Inneren, da hat es, möchte ich so sagen, gewütet. Wie kann man das alles noch ansehen? Und so stehe ich so vor Gott und sage, Herr, warum handeln Sie so? Und in diesem Augenblick wirklich, wisst ihr, als ob sich die Hand des Herrn so gelegt hat auf den Mund. Was geht in deinem Herzen vor? Ist da die reine göttliche Liebe? Und plötzlich bin ich zusammengebrochen vor Gott. Herr, mach mich frei von diesem, was mich hindert, dir zu dienen. Ich will nicht den Weg gehen, den sie gehen, den möchte ich nicht. Das ist ein Weg der Halbherzigkeit, den möchte ich nicht. Herr, aber es ist etwas da, mach mich frei davon. Wisst ihr, in dieser Zeit, da redet alles nur noch von Toleranz. Toleranz. Du sollst niemand verurteilen, niemand richten, jeder wird selber vor Gott stehen. Und so, wenn der andere so auch, wenn du auch siehst, dass er völlig verkehrt handelt, lass es über, vielleicht ist es ihm noch nicht klar, er wird schon recht gehen und so weiter. Wisst ihr, Lieben, der erste Weg zum Abfall ist der, dass ich die Sünde in dem Leben des anderen akzeptiere. Dass ich sage, gut, ist vielleicht nicht so schlimm. Das ist der erste Weg zu meiner, der erste Schritt zu meinem eigenen Abfall. Niemals wollte Gott, dass wenn ich das Leben eines anderen anschaue und verstehe, das ist eine Sünde, was er macht, dass ich meine Augen schließe. Nie im Leben. Jesus will, dass wir einen klaren Blick haben. Doch wisst ihr, in diesem Zustand, wenn der Mensch in diesem ungeheiligten Zustand dasteht, ihr Lieben, der kann viel kaputt machen. Der kann viel kaputt machen. Da kann ich auch als Prediger vorne stehen, viel kaputt schlagen, wenn es nicht vom Geist Gottes bewegt ist. Und ihr Lieben, das ist die Gesinnung. Das ist die Gesinnung des alten Menschen. Und plötzlich, wenn ich mit diesem Eifer erfüllt bin, Gott zu dienen, merke ich, dass ich Elemente in meinem Inneren habe, die mich hindern, einen heiligen Wandel zu führen. Es fehlt mir an dieser völligen Liebe Gottes im Herzen. Und möchte ich weitergehen, wisst ihr, Erkenntnis meiner verdorbenen Natur, sie geht noch tiefer. Als während Jesus noch mit seinen Jüngern gewandelt ist, wisst ihr, da war das doch im gewissen Maße, möchte ich so sagen, noch so geregelt. Jesus, wenn die Pharisäer die Jünger angegriffen haben, hat Jesus sofort sie beschützt. Und so weiter. Sie waren mit Jesus, Jesus war ihr Beschützer. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus nicht mehr da war. Und ihr Lieben, dann hat sich auf einmal das wahre Gesicht der Jünger offenbart. Wer sie wirklich in ihrem Herzen waren. Ein paar Fälle, als Petrus Jesus verleugnet hat. Als Jesus ihm die Verleugnung angekündigt hat, dann hat er zu Petrus gesagt, du kannst mir jetzt nicht folgen. Und Petrus sagt, Herr, ich will dir folgen. Warum nicht? Und Jesus betont ihm nochmal, Petrus, du kannst mir jetzt noch nicht folgen. Merkt, die Betonung liegt auf, du kannst nicht. Warum nicht? Jesus kannte den Grund. Jesus betonte, du kannst nicht. Du wirst diesen Weg, den ich jetzt gehe, du bist von einem inneren Zustand her überhaupt nicht fähig, den Weg zu gehen. Jesus kannte, was in seinem Herzen vorging. Petrus hat es nicht verstanden. Wir werden auf den Gedanken noch gleich zurückkehren. Warum er nicht fähig war? Weil es an der völligen Hingabe gemangelt hat. Und worin sie bestand, das hat ihn Jesus später gezeigt. Nun war Jesus weg. Petrus hat ihn da verleugnet, ich möchte darauf nicht näher eingehen, uns ist das bekannt. Nun sehen wir, die Jünger, der erste Tag der Woche. Und die Jünger, da heißt es, sie waren hinter verschlossenen Türen aus Furcht vor den Juden. Meine Berufung ist ja, ein Menschenfischer zu sein. Jetzt wieder möchte ich direkt auf Petrus gehen. Meine Berufung ist ja, ein Menschenfischer zu sein. Und ich habe Angst, aus dem Haus rauszugehen, aus Furcht, dass mich die Juden umbringen werden. Er merkt plötzlich, dass er in seinem Herzen solch eine Furcht hat. Aus mir kann es kein Menschenfischer geben. Aus mir kann es kein Menschenfischer geben. Dessen ist er sich da bewusst geworden. So wie Jesus mutig und entschieden aufzutreten, das Evangelium zu verkündigen, die Sünde zu strafen, dazu bin ich gar nicht fähig. Ich habe Angst, da aus dem Haus rauszugehen, weil sie mich vielleicht auch umbringen werden. Petrus wird sich auf einmal bewusst, dass er eine Furcht im Herzen hat, dass da etwas wohnt, was ihn hindert, den Willen Gottes zu tun. Er erkennt, dass in seinem Herzen ein furchtbares Übel wohnt. Oder auch am ersten Tag der Woche, dem Jünger, Jesus ist tot, ist doch klar. Und plötzlich am frühen Morgen kommt Maria Magdalena. Sie hat eine Begegnung mit Jesus erlebt. Sie hat ihn gesehen. Und nun kommt sie zu den Jüngern. Nun, wie meint ihr? Wo sie zu den Jüngern gekommen ist und gesagt hat, Jesus lebt, wie ist sie gekommen zu ihm? Ist sie ruhig reingekommen ins Zimmer, hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich möchte euch etwas erzählen. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist so reingestürmt ins Zimmer, dass sie erschrocken sind. Jesus lebt. Sie war begeistert. Wo Jesus ihr auf einmal erschienen ist, wo sie verstanden hat, dass Jesus vor ihr steht, die hat einen Ausdruck gebraucht. Ich glaube, also wenn nicht das einzige Mal, vielleicht ein paar Mal, wo dieser Ausdruck überhaupt im Evangelium gebraucht wird, Rabuni, nicht Rabbi, Rabuni, eine gesteigerte Form der Anbetung. Rabuni, sie war begeistert. Und nun in dieser Begeisterung rennt sie zu den Jüngern. Jesus lebt. Und die Jünger schauen sie an, können gar nicht verstehen, sie glauben ja nicht. Jesus ist tot. Wie oft hat Jesus ihnen gesagt, ich werde leiden und werde auch verstehen am dritten Tag. Wie oft, ihr Lieben, haben sie es nicht gehört? Der Unglaube, das furchtbare Übel des alten Menschen. Das größte Hindernis oft auf dem Weg des Lebens. Wisst ihr, der Glaube in meinem Leben, das ist das Zentrum von allem. Der wahre biblische Glaube, der die Verheißungen Gottes aneignet und sie verwirklicht im Leben. Und wisst ihr, dieser Feind im Inneren, der wird nicht gewaltig daran hindern, aber ganz gewaltig. Und dessen sind sich die Jünger auf einmal hier bewusst geworden. Ich will glauben. Ja, ich will wirklich im Glauben erfassen, die Verheißung. Merkt nicht an den Glauben, dass Gott das tun kann. Das kann doch die Welt glauben. Aber ein Glaube jetzt, der jetzt die Verwirklichung bringt. Ein Glaube, der jetzt das zur Tat bringt, was Gott verheißen hat. Das ist ein Glaube, der wirklich von dem Jesus gesprochen hat. Ein Glaube, Hebräer 11, 1. Eine gewisse Zuversicht von dem, was man nicht hat. Ich meine, eine andere Übersetzung drückt das so aus, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Verwirklichung dieser Glaube. Und die Jünger merken, ein Unglaube erfüllt unser Herz. Nun, wo Jesus gekommen ist, hat er ihren Unglauben gestraft. Nun möchte ich auf Johannes 21 noch zurückgreifen. Ich werde hier nicht alles lesen, um nicht so viel Zeit einzunehmen. Ich denke, uns ist dieser Fall gut bekannt, die Begegnung Jesu mit den Jüngern am See Tiberias, wo Jesus den Petrus gefragt hat dreimal, hast du mich lieb? Liebst du mich, Petrus? Und Petrus antwortet ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wie meint ihr, war das ein aufrichtiger Ausdruck von Petrus? Lieben, ich bin überzeugt davon, dass er das wirklich aufrichtig gesagt hat, aber in völliger Aufrichtigkeit. Genauso wie er vor seiner Verleugnung in aller Aufrichtigkeit gesagt hat, Herr, ich will dir treu sein. Auch wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Er hat das aufrichtig gemeint. Wohl hat er es in seinem eigenen Ich-Eifer getan, den er gar nicht gesehen hat, doch der Wunsch war sehr aufrichtig. Und nun fragt ihn Jesus Petrus, hast du mich lieb? Jesus sagt ihm, Petrus antwortet ja. Warum hat ihn Jesus diese Frage gestellt hier? Dreimal. Wenn wir darauf eingehen, was am Anfang geschehen ist, im 21. Kapitel von Johannes-Evangelium, dann sehen wir, dass Petrus sagt zu seinen Jüngern, zu seinen Brüdern, zu den Jüngern, sagt er, ich gehe fischen. Und die anderen Jünger sagen zu ihm, ihr geht mit. Wisst ihr, er hat 3 Jahre lang nicht mehr gefischt. Warum ist er jetzt fischen gegangen? Was ging davor? Und jetzt, während er sie dort fischen und haben nichts gefangen. Und ich denke, wer die Bibel kennt, der wird hier jetzt eine klare Analogie sehen zwischen seiner Bekehrung und diesem Augenblick. Bei seiner Bekehrung haben sie die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und plötzlich steht Jesus am Ufer und spricht zu ihnen ein Wort. Markus 5 wiederum. Spricht ein Wort, werft das Netz aus. Und sie haben das Netz ausgeworfen und eine Menge Fische gefangen. Und plötzlich fällt Petrus vor Jesus nieder und bekennt, dass er ein Sünder ist. Hier sehen wir, erlebt nun Petrus genau dasselbe. Er fischt die ganze Nacht und fängt nichts. Und jetzt steht Jesus am Ufer. Jesus kommt nie zu spät. Er wusste genau, was in seinem Herzen vorging, warum er fischen gegangen ist. Und er spricht zu ihnen, werft das Netz aus. Und genau dieselbe Erfahrung, sie werfen das Netz aus und haben eine Menge Fische gefangen. Und Petrus, er steht da, das ist der Herr. Sein Herz hat mit solch einer Liebe zu ihm gebrannt. Er konnte es nicht aushalten, solange da im Boot, bis sie ans Ufer kommen, er springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Er möchte Jesus sehen. Diese Liebe brannte in seinem Herzen. Doch warum ist er fischen gegangen? Wisst ihr, Lieben, ohne Zweifel, das war ein Verzweiflungszustand. Lasst uns doch mal in das Innere von diesem Jünger Jesu hineinblicken. Mit ganzem Herzen hat er sich alles aufgegeben. Er hat klar und deutlich gesagt, Herr, wir haben alles verlassen, um dir nachzufolgen. Alles. Er wollte nichts, keine eigenen Wege mehr gehen. Er wollte Jesus dienen von ganzem Herzen, kannte seine Berufung, ein Menschenfischer zu sein. Jesus hat verheißen, dass es wird der Heilige Geist kommen, ihr werdet noch größere Wunder tun und so weiter. Wir sollen den Namen Jesu verkündigen in der Welt. Er wusste seine Berufung. Das war in seinem Herzen, das hat gelebt. Das war nicht nur äußerlich. Jesus hat zu ihm gesagt, glückselig bist du Simon. Denn Fleisch und Blut haben das nicht offenbart dir, sondern mein Vater im Himmel. Wo Petrus bekannt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16. Wisst ihr, das war eine innere Erfahrung. Und nun steht er da, Jesus ist nicht mehr da. In diesen 40 Tagen ist er wenige Male erschienen seinen Jüngern. Und sonst waren die Jünger sich überlassen. Und nun, es nagt am Herzen. Er merkt, in seinem Herzen wohnt eine Furcht. Er merkt, da ist Unglaube. Er merkt, dass ihm fehlt es an dieser brennenden Liebe zu der verlorenen Menschheit. Er merkt, dass diese Liebe, die das Herz Jesu beseelte, die fehlt meinem Herzen. Die ist nicht da. Ich kann in solch einem Zustand nicht gehen. Und ihr Lieben, da kommt ein Punkt bei einem Kind Gottes, Und dieser Punkt, der ist auch unausbleiblich. Wo ein Kind Gottes zu einem Punkt kommt, wo es merkt, weiter geht's nicht mehr. Ich möchte einen heiligen Wandel führen. Ich möchte dazu sein, um wirklich, so wie Christus, für die Rettung der Menschheit da zu sein. Mein ganzes Leben soll ein Opfer dazu dienen. Und ich merke, ich muss ständig stolpern. Immer wieder kommen Situationen, wo ich auf dem Boden liege. Immer wieder kommt etwas, wo ich merke, es fehlt mir diese brennende Liebe zu dieser Menschheit. Es fehlt mir dieses. Und irgendwann mal kommt ein Kind Gottes zu dem Punkt. Und ich möchte nochmal betonen, den Zeitpunkt, weder Tage, Wochen noch Monate. Ihr Lieben, es geht um die Erfahrung. Es geht um die Erfahrung. Bruder Helmut, der hat diese Tage betont, Paulus hat es in 3 Tagen erfahren. Ihr Lieben, ich muss es erfahren. Je schneller, desto besser. Aber das hängt von meinem Eifer ab. Von meinem inbrünstigen Verlangen, seinen Willen zu tun. Davon hängt es ab, ob ich diese Erfahrung mache oder nicht. Und wir sehen in dieser Verzweiflung, Petrus geht fischen. Wisst ihr, was war dahinter? Nun, es hat nicht geklappt, bei mir ein Menschenfischer zu sein. Ihr Lieben, Petrus wollte nicht in das alte sündliche Leben zurück. Ich möchte es mal so ausdrücken, er wollte einfach ein normales Leben führen. Ein moralisches Leben. Er wollte Gott gegenüber nicht gleichgültig sein, nein. Ich möchte es mal mit der heutigen Sprache ausdrücken. Ich möchte einfach so ein Standardchrist sein. Ich möchte jeden Sonntag zur Versammlung gehen, auch jeden Abend die Bibel lesen und beten und so weiter. Aber so mit diesem Eifer erfüllt sein, wirklich für Gott zu leben und zu brennen und dass der Wille Gottes meine tägliche Speise ist, das klappt bei mir nicht. Ihr Lieben, man kommt zur Ruhe und verliert dabei mit der Zeit auch das Heil. Der Teufel wird zu weit bringen. Wenn mir zur nötigen Zeit der Herr nicht die nötige Erkenntnis gibt. Ihr Lieben, der Herr hat Geduld. Er führt einen jeden persönlich, der wirklich mit aufrichtigem Herzen, und dann möchte ich diesen Punkt nochmal betonen, der nicht von dieser Welt ist. Und dieser Ernst, ihr Lieben, der muss uns bewusst sein. Und nun spricht Jesus zu ihm ein Wort. Nun weiß Petrus, wo er steht. So, wenn Gott in mir kein Wunder vollbringt, dann kann ich den Willen Gottes im Leben nicht erfüllen. Und Jesus fragt ihn, liebst du mich? Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und dann spricht Jesus ein geheimnisvolles Wort, der 18. Vers in Johannes 21. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Jesus sagt, als du jünger warst, da hast du dich selbst gegürtet, bist gegangen, wohin du wolltest. Und dann sagt er, wenn du aber alt geworden bist, dann wird ein anderer dich gürten und wird dich dorthin führen, wohin du nicht willst. Und dann heißt es, dass er spricht von seinem Tod. Wenn wir eben, warum spricht Jesus jetzt auf einmal einem 30- oder 40-jährigen Mann, wie alt er auch Petrus war, auf einmal von seinem Tod? Er hat den Märtyrertod auch so buchstäblich auch diesen Tod erfahren, vielleicht 20, 30 Jahre später. Warum spricht Jesus jetzt auf einmal von seinem Tod? Was bedeutet es für Petrus? Petrus hat ihn verstanden. Als du jünger warst, da gürtetest du dich selbst. Ihr Lieben, ich glaube, dass er hier viel tiefer gemeint hat. Wenn du alt geworden bist. Ich habe einmal so näher betrachtet, dieses Wort alt, das ist nicht das allgemeine Wort alt, welches sonst in der griechischen Sprache benutzt wird. Dieses Wort alt kommt nur hier an dieser Stelle vor und einmal in Hebräer. Und zwar an der Stelle, wo es heißt, wo der Apostel zeigt uns die beiden Bündnisse, der alte und der neue Bund, und wo er spricht vom alten Bund, dass er ist veraltet. Da wird genau dieselbe Wort gebraucht. So mit anderen Worten, wenn du altersschwach, wenn du müde geworden bist, an was denken wir, wenn wir an einen alten Mann denken, körperlich? Keine Kraft mehr, schwächlich, er kann sich kaum bewegen, ein alter Mann. So mit anderen Worten, Petrus, als du in deiner geistlichen Jugend standst, da bist du voller Eifer und Feuer gewesen. Du hast genau gewusst, was du zu gehen und was du kannst. Und du hast viel von dir gedacht. Aber wenn du in den Stand gekommen bist, dass du gemerkt hast, dass deine Kraft zu Ende ist, dass wenn Gott in dir kein Wunder in deinem Herzen vollbringt, dann wirst du keinen heiligen Wandel führen können. Wenn du alt geworden bist, wenn du altersschwach geworden bist, dann wird ein anderer dich gürten. Der Heilige Geist. Dann wird er dich gürten. Wenn du dieses völlige Opfer gebracht hast, wenn du völlig hilflos auf dem Altar liegst, Herr, nun du und nicht mehr ich, auch kein Prozent. Wenn du so auf dem Altar liegst, dann wird ein anderer dich gürten und führen, wohin? Wohin du nicht willst. Und wohin wollte Petrus denn nicht gehen? Petrus hat ihn verstanden. Das glaube ich ganz fest. Wisst ihr, Petrus, jetzt möchte ich auf diesen Gedanken zurückgreifen, warum Jesus Petrus betont hat, dass du kannst mir jetzt nicht folgen. Als Petrus mit Jesus gewandelt ist auf dieser Erde, dann hat er Jesus gekannt als einen. Markus Kapitel 5, meine ich, da wird uns berichtet, wie ihm ein Mensch begegnet ist, in dem eine Legion von Teufeln waren. Und Jesus steht da. Und dieser Mensch rennt zu ihm und diese Legionen von Teufel, die erbeben und erzittern vor dem Sohn Gottes. Du bist gekommen, uns zu quälen vor der Zeit. Und ihr Lieben, Jesus spricht ein Wort und diese Legionen von Teufeln, die fahren aus von den Menschen. Oh, ihr Lieben, als diesen Machthaber, den kannte Petrus. So kannte Jesus, Petrus den Jesus. Er kannte Jesus als einen, den die Pharisäer hingeschleppt haben zum Abgrund, um ihn dort hinunterzustürzen. Und Jesus ist durch sie einfach hindurchgegangen und ist weggegangen. So kannte Petrus Jesus. Als einen, vor dem niemand und nichts bestehen kann. Weder Teufel noch Menschen. Solchem Jesus wollte er folgen. Wisst ihr, welchem Jesus er nicht bereit war zu folgen? Wohin du nicht gehen willst? Wohin? Verspottet, verlacht, verschmäht zu werden, eine Dornenkrone auf das Haupt gesetzt, draufgeschlagen, mehrmals, oft vielleicht, mit einem Stecken ins Gesicht gespuckt, verspottet, sei gegrüßt, du König der Juden, und so weiter. Oh nein, diesen Weg der Verleugnung, da bäumte sein ganzes Inneres dagegen sich auf. Diesen Demutsweg zu gehen, dass ich einfach so behandelt werde. Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte noch einen Gedanken dazu anführen aus der Bergpredigt, aus den Seligpreisungen. Da spricht Jesus, eine Seligpreisung möchte ich anführen. Da spricht Jesus, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch reden. Glückselig seid ihr. Nun gut, gegen mich wird erzählt etwas Schlechtes. Ist nicht wahr, Verleumdungen. Wird erzählt etwas Böses. Nun ihr Lieben, was macht so der normale Mensch? Sofort sich rechtfertigen, jemand was sagen und versuchen zu beweisen und gegen den anderen auch versuchen, zu Schlechtes was zu reden. Ihr Lieben, da werde ich teilhaftig auch in der Sünde, wenn ich so handle. Ich möchte eine ganz andere Gesinnung nennen. Ich ertrage das alles. Gegen mich wird geredet, verleumdet, gelogen und ich will nichts dagegen sagen, will mich auch nicht rechtfertigen. Ich ertrage das einfach. Ihr Lieben, bin ich dann glückselig? Der nächste Vers, Matthäus 5, 11. und 12. Vers, meine ich, ist das 10. bis 12. Vers. Dort spricht Jesus dann, freut euch und jubelt. Das ist der Maßstab des Evangeliums. Wie? Ich werde verleumdet, gegen mich werden Lügen erzählt und ich soll innerlich eine Freude empfinden. Das ist nicht über alle menschlichen Verstand hinaus. Richtig, ist menschlich gar nicht möglich. Dazu ist Gnade Gottes nötig. Dazu muss ein Wunder an meinem Herzen geschehen. Ein Wunder der Heiligung. Es muss ein Wunder geschehen in meinem Herzen, wo ich dastehen muss und sagen, das bin nicht ich, es ist die Kraft Gottes, die das vollbringt. Und Petrus stand da, diesen Weg zu gehen. Nein, den wollte er nicht. Da bäumte sein ganzes Inneres auf. Und Jesus sprach, ich brauche ein völliges Opfer. Und wisst ihr, im Leben eines Kindes Gottes, welcher diesen Weg nun geht, wo er erkennt mehr und mehr, dass eigentlich brennt mein Herz in Liebe zu Jesus. Ich möchte ein Seelengewinner sein. Ich möchte so wie er auf dieser Erde wandeln. Ich möchte ein heiliges Leben führen. Und plötzlich merke ich immer wieder, dass etwas in meinem Inneren hindert mich daran. Ihr Lieben, ich komme zu einem Punkt. Der Herr wird immer wieder mich an Dinge erinnern, wo ich auf den Altar legen muss. Und ich werde auch gewisse Segnungen erleben dabei. Jedes Mal. Und ihr Lieben, es wird ein Punkt kommen, wo klar und deutlich der Herr seine Hand auf etwas in meinem Leben legen wird. Und das wird mir vielleicht so schwer sein, hinzulegen. Herr, das ist ja, bedeutet ja für mich zu sterben. Dann hast du es richtig verstanden. Das ist ein Opfer. Ihr Lieben, da ist der Punkt, wo ich mich wirklich nach einem Kampf in völliger Ergebenheit auf den Altar lege, wohlbemerkt aus Liebe zu Jesus. Nur mit deinem Wunsch, Herr, lass mich von deinem Geist bewegt sein, mein Leben lang. Lass mich ein Wandel führen, so wie du gelebt hast. Wisst ihr, wozu haben die Jünger die Heiligung erfahren? Wenn man so manchmal so, wisst ihr, in die heutige Christenwelt hineinschaut, da muss man sagen, es ist eigentlich alles so von Egoismus oft erfüllt. Alles dreht sich nur um mich. Ich möchte alles tun, damit ich mehr Freude im Leben habe. Natürlich jetzt auf geistigem Gebiet. Ich möchte mehr Freude, mehr. Ich möchte mehr einfach haben. Ihr Lieben, wisst ihr, Jesus hat nicht an sich gedacht. Als er am Kreuz hing, dann sehen wir keine Spur daran, dass er da gedacht hat, oh, wie weh es mir schon tut. Er sieht den Schächer am Kreuz. Er sieht seine Mutter. Und so weiter. Er sieht die Menschheit und betet für sie. Ihr Lieben, eine Geheiligte gesehen, und sie denkt nicht an sich. Sie denkt an Christus, an sein Werk, an die verlorene Menschheit. Dazu war die Heiligung da. Die Heiligung ist nicht dazu da, damit ich so noch wohler fühle mich. Ihr Lieben, das wird auch sein. Diese seligen Erfahrungen, die sind nicht zu vergleichen mit dem, was ich davor erlebt habe als Kind Gottes. Doch das ist nicht das Ziel der Hingabe. Sondern das Ziel der Hingabe ist, Herr, ich lege mich auf den Altar, damit du mich rückhaltslos gebrauchen kannst in deinem Weinberg. Wo liegt das Geheimnis? Ihr Lieben, wenn wir zurückschauen, vor 120, 130 Jahren, letzte Reformation, wir bewundern die Zeit oft. Da war ein Feuer gegangen durch die Reihe. Das Feuer bestand nicht, gute Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen. Das Feuer bestand darin, zu gehen und zu gehen und zu gehen, um die Menschheit zu retten. Ihr Lieben, da hat Gott massenweise berufen, Brüder und Schwestern, Junge, nicht Alte, auch Alte, nicht, dass ich falsch verstanden werde, Gott macht keinen Unterschied. Doch ich möchte gerade diesen Punkt betonen. Die mit einem Eifer erfüllt waren, zu gehen, alles zu verlassen, im Vertrauen auf Gott gegangen, um das Evangelium zu verkündigen. Ihr Lieben, wo ist diese Gesinnung heute? Was haben sie anderes erlebt? Was war in ihrem Christentum anders als heute? Was war da anders? Bruder Warren, er war 19 Jahre alt. Soweit ist mir bekannt, ist auf jeden Fall noch keine 21, weil er war nicht volljährig. Und sein Herz brannte mit dem Verlangen, zu gehen dorthin, wo er wirklich der Menschheit ein Segen sein kann. Sein Vater stand nur im Wege. Er war ungläubig. Und so wie ich das jetzt gelesen habe, war schon auch länger her, dann waren da, Bruder Warner, lag ein brennender Wunsch auf dem Herzen, eine kleine Gruppe von Kindern Gottes, von Heiligen zu haben, mit denen er von Ort zu Ort ziehen kann, von Tag zu Tag, um das Evangelium zu verkündigen. So, und dieser junge Bruder lag besonders am Herzen. Sein Vater hat sich gewehrt, er wird nicht mitfahren. Doch dieses junge Herz, wohl bemerkt, er hat nicht ans Fußballspielen und ans Snowboardfahren gedacht. Er hat an die Rettung der Menschheit gedacht. Er war keine 40 Jahre alt, er war 19 Jahre alt. Warum? Ihr Lieben, was hat er anderes erlebt in seinem Herzen? Wir können heute aufstehen und alle möglichen Rechtfertigungen finden. Ist das verkehrt? Ist das Sünde? Ihr Lieben, auf diese Fragen möchte man gar nicht antworten. Es muss die Gesinnung Jesu in mein Herz hineingepflanzt sein. Dann werden alle diese Fragen auf die Seite fallen. Warum? Weil mein Herz mit dem Verlangen brennen wird, wirklich für Christus zu gehen, auch wenn ich mein Leben lassen muss. Wir sehen, der Herr hat so weit gesorgt, die sind gestanden und haben gebetet, bis Gott das Herz dieses Vaters gelenkt hat. Gott hat auf mächtige Weise dort gewirkt. Auf einer Versammlung, wo der Vater auch dabei saß, da hat der Geist Gottes mächtig gewirkt und der Vater ist aufgestanden, wollte rausgehen und er ist dann umgefallen. Dann hat ein Bruder Warner klar und deutlich gefragt, bist du bereit, deinen Sohn zu lassen? Bis er gesagt hat, ja, dann konnte er wieder aufstehen und weitergehen. Der Geist Gottes stand dafür, für das, was er vorgesehen hat. Ihr Lieben, und dann ist dieser junge Bruder 5 oder 6 Jahre ständig nur auf Missionsreise gewesen. Tag und Nacht, bewegt von der Seelenbürde. Nochmal dieser Punkt. Ihr Lieben, kenne ich diese Seelenbürde heute? Da wird heute als Mission bezeichnet, wenn ich 2 Wochen da nach Russland fahre und so mit einer großen Jugend noch am besten, da ist es doch interessant schließlich. Ihr Lieben, aus der biblischen Sicht, ja, ist nicht das Mission. Mission, biblische Mission, ist etwas anderes. Die beginnt mit einer Seelenbürde, mit einer wahren Seelenbürde. Da beginnt biblische Mission. Man könnte noch viele andere Fälle anführen. Bruder Riegel war 21 Jahre, viele andere. Ich möchte noch diesen Gedanken erwähnen. Wisst ihr, was falsche Erkenntnis im Leben bewirken kann? Ich habe eine Biografie gelesen von einem jungen Bruder aus Russland. Der war von den Baptisten. Ihr Lieben, er hatte dieses Kopfwissen nicht, das wir heute haben. Das hatte er mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass er manchen Irrtum auch geglaubt hat, aus mangelnder Erkenntnis. Doch wisst ihr, was er hatte, das hat er ausgelebt. Er ist mit 18 Jahren in die Armee berufen worden. Und sein brennendes Verlangen war nur dies und sein Gebet, Herr, lass mich da dein Zeuge sein. Lass mich ein Licht sein. Lass mich dein Zeuge sein. Der Anfang war so schlicht und einfach, wie ein Kind. Er hat sich sofort, wo er dort war, einen Ort gefunden, wo ein kleines Zimmer, wo er gemerkt hat, dass keiner dort ist. Und dort hat er die Freizeit im Gebet verbracht. Das war sein Wunsch. Dort hat er Stunden verbracht im Gebet. Und dann ist er einmal zu spät gekommen, da wo die ganzen Soldaten sich aufgestellt haben. War er zu lange im Gebet und dann hat er gemerkt, er ist zu spät, ist er dahin gerannt, schnell an seinen Platz sich gestellt, wie zur Schau hingestellt, zur Schande. Man fragt ihn, der Oberste, seinen Namen genannt, fragt ihn, wo warst du? Ist er aufgetreten, hat die Ehre abgegeben, so wie das dort, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, in Russland war das sehr streng, diesem Obersten, seinen Namen genannt und hat gesagt, ich habe gebetet und ist wieder zurückgetreten. Als Antwort auf diese kindliche Antwort, ein Massengelächter unter den ganzen Soldaten. Ein Gelächter, das war für sie ein Grund zum Lustigsein. Nun, nach dieser Begegnung, ihr Lieben, das war in den 70er Jahren unter den Kommunisten. Die meisten Jugendlichen, die kennen das noch gar nicht, was dort war, vielleicht aus der Geschichte. Ich kenne das auch eigentlich gar nicht mehr, davon können die Älteren erzählen. Er wurde rausgerufen und da war der erste Verhör. Was, bist du ein Christ? Ihr Lieben, da haben Folterungen angefangen. Man möchte, wisst ihr, es graut einem, wenn man so etwas liest, durch was er hindurchgehen musste. Er wurde bei Eiskälte in der Sommerkleidung hinausgestellt, ins eiskalte Wetter. Sein Fuß hineingesteckt in einen vereisten Kühlschrank, oder nicht Kühlschrank, aber Gefrierschrank, oder irgendwie sowas. Gepeinigt auf alle möglichen Arten. Ich möchte sie jetzt hier nicht alle beschreiben, ich möchte kurz sagen, dieser junge Bruder, er musste 1,5 Jahre später sein Leben als Märtyrer lassen. nach bitteren Qualen. Man hat zwar das alles auf kommunistische Art und Weise mit einem Betrug bedeckt, er ist ertrunken, wo die Eltern ihn auf den Sarg aufgemacht haben, ihn gesehen haben, die konnten ihn nicht mehr erkennen, dass das ihr Sohn war. So entstellt war sein Gesicht. Um sein Herz waren herum mehrere Nadelstiche, geplagt durch und durch, bis ans Ende aber treu ausgehalten. Und wisst ihr, er ging während seines Erdenlebens, während dieser 1,5 Jahre, schließlich waren die Oberste, sie haben gemerkt, seine Hartnäckigkeit, dass er nicht aufgibt. Die waren einverstanden, dass er ein Christ sein soll. Glaube, aber erzähle bitte niemand davon. Bitte erzähle niemand davon. Dann werden wir dich in Ruhe lassen. Und er hat gesagt, ich kann nicht. Mich fragen die Kollegen selber, meine Kameraden. Wenn die mich fragen, werde ich antworten. Gott hat sich mächtig bezeugt zu diesem Leben, welches Gott geweiht war. Da kam einer nach dem anderen von den Soldaten hat zu Christus den Weg gefunden. Die Obersten die merken, es wird immer gefährlicher. Da bricht immer mehr eine Erweckung aus unter seiner Truppe. Schließlich mit 19 Jahren, glaube ich, war der noch damals, also 1,5 Jahre später. Er wusste auch innerlich, so in der Zwischenzeit durfte er nach Hause zu Besuch und er hat auch genau gewusst, er kommt nie wieder zurück. Das hat er innerlich vernommen. Er hat sein Leben als Märtyrer gelassen. Wisst ihr, als dieser oberste Gottlose, der ihn so weit gebracht hat, er hat nicht damit gerechnet, dass der Tod eintreten wird. Er war selbst erschrocken. Dieser Tod hat solch eine Erschütterung auf ihn bewirkt. Er hat noch zuletzt irgendwelche Worte im Delirium schon gesprochen. Ich weiß nicht mehr genau. Entweder hat er für ihn gebetet oder hat er gesagt, Jesus liebt dich. Irgendwie so etwas. Auf jeden Fall etwas, was sein Herz zutiefst getroffen hat. Nun sind die Eltern gekommen, das musste er verantworten vor den Eltern, er hat natürlich alle möglichen Lügen erfunden, wie er ums Leben gekommen ist. Nun sind die Eltern gekommen, tief betrübt, sie wussten, was dort vorgeht in der Armee, was mit ihrem Sohn passiert. Und sie glaubten auch nicht, dass das irgendwie so ein Unfall war. Und wo die Eltern nun vor diesem Obersten standen, dann stand dieser Oberste, Kommunist, da und hat zitternd gesagt, ich möchte euch etwas sagen. Er durfte ihnen die Wahrheit gar nicht sagen. Sie hatten noch einen Sohn, der war auch Kommunist, dem konnte er es anvertrauen. Aber vor diesen Eltern stand er auf einmal zitternd da und er sagte, das war ein Kampf, das war ein harter Kampf. Und dann betont er, aber er starb als Christ. Das musste dieser Gottlose bezeugen. Wisst ihr, ihr Lieben, warum ich das sage? Zur gleichen Zeit waren andere von der Gemeinde Gottes, die auch in der Armee waren, die nicht mal gewagt haben, ihren Mund aufzutun, um jemand zu sagen, ich bin ein Christ. Warum? Alles aufgrund von verkehrter Erkenntnis, die aufgesaugt wurde von der Kindheit oft. Und wie ein Bruder so, diese Tage, wo wir uns unterhalten haben, sagte er, es war manchmal so, als ob die Nachbarn schon etwas herausziehen wollten von uns, dass wir was sagen. Wir haben nichts gesagt. So lebte man, so hatte man seine Erkenntnis. Ein mancher hat eine schwere Schuld auf sein Gewissen damit geladen, wofür er später vielleicht Buße tun musste. Und Gott sei Dank, wenn er Buße getan hat dafür, für diese versäumte Pflicht. Aber ihr Lieben, aus Mangel an Erkenntnis, aus verkehrter Erkenntnis. So war man gewohnt, so war es schon immer. So sind wir von Kindheit schon aufgewachsen. Und nun, ihr Lieben, die entscheidende Frage an mich persönlich. Vielleicht kann ich sagen, ja, es war bei mir immer schon so normal, dass ich so gelebt habe, wie ich jetzt lebe. Ihr Lieben, möchte ich so leben, wie ich der Tradition nachgewohnt war, oder möchte ich Jesus folgen? Wirklich ein Christ sein, nach dem Bild Christi. Wenn man manchmal so diese Zeugnisse und Bilder von Märtyrern betrachtet, wisst ihr, ich muss manches Mal dastehen und sagen, Herr, werde ich einmal im Himmel sein. Mit diesen Menschen werde ich dort stehen. Dann steht man auf da, Herr, ich kann mein Leben nicht als Märtyrer für dich heute lassen. Aber gib mir Gnade, ein stilles Licht zu sein. Wirklich so zu leben, in deiner göttlichen Liebe so zu wandeln, dass du dieses Leben gebrauchen kannst zu deiner Ehre. Ihr Lieben, es ist nur Gnade, wenn ich dort im Himmel einmal sein werde. Und merkt, keine Gleichgültigkeit wird dort am Himmelstor enden. Aber keine einzige. Wenn mein Christenleben, ihr Lieben, etwas anderes zeigt als das Leben Christi, ihr Lieben, dann ist es ein gefälschtes Christentum. Nun die entscheidende Frage an mich, ist mein Christentum, das ich lebe, eine echte Widerspiegelung dessen, der sein heiliges Leben als ein Opfer für uns hingegeben hat? Oder ist mein Christentum gefälscht? Ihr Lieben, davon hängt es heute ab, ob ich am Gerichtstage bestehen werde oder ob ich das Urteil hören werde, ich habe dich noch nie erkannt oder ich kenne dich nicht. Noch einen Punkt zum Schluss möchte ich betonen. Ihr Lieben, ich möchte, das Thema der Heiligung ist sehr groß. Ich möchte jetzt nicht weiter eingehen, was ein Kind Gottes erlebt bei der Heiligung. Mir lag es auf dem Herzen mehr, den Weg dorthin zu betonen. Ihr Lieben, da ist der Weg. Wir sehen dann noch klar und deutlich, wo Petrus diese Hingabe getan hat. Dann ging er ins Gebet und sie waren mit den Jüngern 10 Tage im Gebet, ausgeharrt. Ihr Lieben, das ist nicht entscheidend, dass da ein Feuer vom Himmel kam und da auf jedem eine Zunge war. Entscheidend ist die Frucht des Lebens. Wenn Petrus davor von Furcht bewegt vor einer Magd stand und sagte, ich kenne Jesus nicht, dann stand er vielleicht 3 Monate später und weiß es nicht. Kann man so jetzt die Zeit nicht einschätzen nach der Apostelgeschichte. Nur sollen es 4 Monate sein. Später stand er vor den Menschen, die ihn im nächsten Augenblick ums Leben bringen könnten und hat ihn bezeugt, ihr habt Christus getötet. Ihr Lieben, was ist geschehen? Ist er so gewachsen in dieser Zeit? Nein. Er hat eine Erfahrung gemacht, die sein Leben verändert hat. Die aus einem Petrus, der untauglich war, einen heiligen Wandel zu führen, einen Petrus gemacht hat, der nun den Willen Gottes treu erfüllen konnte. Am Pfingsttage, ihr Lieben, hat er so gepredigt, dass der Geist Gottes wirken konnte. Mächtig wirken. Ihr Lieben, in welcher Bibelschule hat er so predigen gelernt? In welcher Bibelschule? Von wem wurde er belehrt? Ihr Lieben, die Kraft des Heiligen Geistes kam. Die hat das alles vollbracht. Und was wir heute brauchen, ihr Lieben, wir können viel lernen. Und es ist gut, wenn wir zusammenkommen und forschen. Doch ihr Lieben, ich möchte sagen, wir werden nichts mehr als eine menschliche Produktion zusammenbringen, wenn ich zu der Erfahrung nicht komme, wo ich die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben buchstäblich erfahre. Ihr Lieben, dann werden Botschaften kommen, die vom Geist Gottes bewegt sind. Und da liegt das ganze Geheimnis verborgen. Ihr Lieben, und ohne diese Erfahrung, ich möchte so sagen, wenn eine Gruppe von Menschen sich bekehrt hat und nun von Herzen Gott dienen wollen auch, ihr Lieben, wenn sie früher oder später nicht zur klaren Erfahrung der Heiligung werden, kommen, dann wird diese Gruppe einmal zu einer Sekte werden. Aber ganz bestimmt. Wenn sie nicht zur Heiligung kommen, früher oder später, sie können durch viele Höhen und Tiefen gehen, durch bittere Erfahrungen und Enttäuschungen und Verwirrungen und so weiter. Doch ihr Lieben, der Geist Gottes wird sie zur Heiligung bringen. Ansonsten wird es zu einer verführerischen Sekte einmal. Die einfach irgendwie denkt, dass sie Gott dient, mit Irrtümern erfüllt ist, einen Weg geht, wo sie Kompromisse geschlossen hat und so weiter. Und nun, ihr Lieben, ich möchte schließen mit einem Gedanken. Nachdem Jesus dem Petrus klar den Maßstab vorgelegt hat, dann sprach er, folge mir nach. Und mit diesem Gedanken möchte ich auch schließen. Ihr Lieben, Jesus steht heute da. Und wenn er das Herz straft, dann nicht dazu, um zu verdammen, um zu verurteilen, um kaputt zu schlagen. Ihr Lieben, das Wort Gottes wird uns verglichen mit einem Schwert, mit einem Feuer, mit einem Hammer. Wozu? Um alles Ungöttliche zu vernichten, aber die Seele zu erretten. Und wenn das Wort auch manchmal hart ist und manchmal scheint es, dass es meine ganze Vergangenheit zertrümmert, und es scheint, als ob mein ganzes Christenleben nur ein Betrug ist, dann lass es zertrümmern durch das Wort Gottes. Christus hat das Wahrhaftige für dich bereit. Christus hat das Wahrhaftige bereit. Und diese entscheidende Frage, wenn der Geist Gottes mein Herz straft, dann spricht Jesus, folge mir nach. Wenn ich mit aufrichtigem Herzen dastehe, folge mir nach. Jesus bietet die Gnade an. Nur, das möchte ich noch betonen. Lass es nicht eine flüchtige, oberflächliche Entscheidung sein, Wisst ihr, wenn der Geist Gottes wirkt, da ist es so leicht, Entscheidungen zu treffen. Und plötzlich, wo man in den Alltag kommt, da bleibt von dieser Entscheidung oft nichts mehr übrig. Lasst diese Entscheidung tiefgehend, gründlich und überlegt sein. Was möchte ich in meinem Leben? Will ich ein echtes, wahres, biblisches Christentum leben? Ein geheiligtes Leben, wirklich heilig zu leben? Ein Opfer für Christus, für sein Werk zu sein? Mit einer Seelenbürde mein Leben erfüllt, um wirklich in dem Dienste Gottes zu stehen, zu dem er mich berufen hat? Dann lasst die Entscheidung gründlich und tief sein. Das ist der Weg, dann wird der Geist Gottes dich persönlich führen. Und dann bin ich überzeugt, dann dauert es nicht lange, da wird der Herr ein manches junge Herz berufen, zu gehen und nicht mehr nach Karriere zu streben, sondern alles zu lassen, um Christus nachzufolgen. Wie das praktisch auch aussehen wird. Ihr Lieben, es kommt nicht auf äußere Formen darauf an, wie das alles aussieht. Ihr Lieben, das ist der Weg, den der Geist Gottes persönlich führt. Er ist der Herr, er allein. Der Herr möge Gnade geben, dass wir dort am Gerichtsthrone einmal bestehen können.